Deutschlandfunk, Kulturfragen.
Am Mikrofon ist Jörg Biesler, guten Tag. Die Kultur und der Klimawandel, die sind das Thema einer losen Reihe rund um den Glasgower Klimagipfel, in der wir hier in den Kulturfragen nachdenken über das, was die Kultur beitragen müsste zum Abbremsen der Erderwärmung. Wenn es um internationalen Leihverkehr geht, zum Beispiel in den Museen oder die Energiebilanzen von Theatern und Konzerthäusern. Viel mehr zur Klimabilanz aber trägt eine zentrale Kulturtechnik bei, die für mehr als 30% der klimaschädlichen CO2-Emissionen verantwortlich gemacht wird. Das Bauen nämlich. Allein die Zementproduktion verursacht 10% des CO2-Ausstoßes weltweit. Dazu kommen andere Materialien wie Stahl und natürlich das Heizen und Kühlen. Wie wir in Zukunft bauen, ist also eine ganz zentrale Frage. Und darauf eine Antwort zu finden, hat sich Hans-Joachim Schellnhuber vorgenommen. Theoretischer Physiker, Klimaforscher, der als einer der ersten auf die menschengemachte Erderwärmung hingewiesen hat, international gefragter Experte und inzwischen Direktor Emeritus des von ihm gegründeten Potsdam-Instituts für Klimafolgenforschung, das er fast 30 Jahre lang leitete. Ich habe vor der Sendung mit ihm gesprochen. Guten Tag, Herr Schellnhuber.
Guten Tag, Herr Biesler.
Sie haben das Bauwesen bezeichnet als den größten Elefanten im Klimaraum. Im Augenblick erleben wir ja einen Bauboom in den Städten. Die Materialien sind knapp, die Städte sind voll mit Kränen. Der Elefant, könnte man also sagen, wird immer größer. Müssen wir das Bauen, wie wir es bislang kannten, erstmal einstellen, um uns den Elefanten genauer anzugucken?
Ja, einstellen können wir es natürlich nicht. Wir sind ja ständig unterwegs, am Handeln, am Wachsen, ohne uns wirklich darüber Gedanken zu machen, wohin wir wachsen wollen, wie wir wachsen wollen etc. Also wir müssen gewissermaßen ständig Operationen am offenen Herzen vornehmen, um dem Patienten, also in diesem Fall die globale Umwelt auf diesem Planeten zu retten. Die gebaute Umwelt ist einfach der größte, der wichtigste Ausdruck jeder Kulturleistung. Aber es ist eben auch der wichtigste Faktor in der industriellen Moderne. Die Experten streiten sich noch, sind es 40% der globalen Emissionen, die direkt oder indirekt dem Bauen zugeordnet werden müssen.
Jedenfalls also, ist der Flugverkehr demgegenüber fast zu vernachlässigen.
Es sind 2-3%. Also darüber streiten wir uns erbittert, nicht bis hin zur Flugscham. Aber Bauscham habe ich bisher noch nirgends festgestellt, also jedenfalls etwa grob 40% der Emissionen. Lassen Sie mich schnell meine Zahlen noch runterrattern, ne? Als Physiker muss man ja quantitativ sein. Nee, aber es ist eben auch nicht wirklich im Bewusstsein, 50% grob aller Abfälle, ja, haben mit Errichten, Abreißen, Betreiben von Gebäuden zu tun. Und dann, vielleicht noch wichtiger, 60-70% aller Ressourcen, die wir extrahieren, eben aus der Erde, die haben mit Bauen zu tun. Und deswegen ist es eigentlich fast unerklärlich, dass wir uns dem Thema nicht viel früher angenähert haben im Kontext der Nachhaltigkeit.
Also mit dem Bauen, das haben Sie klar gemacht, können wir nicht von jetzt auf gleich aufhören. Aber vielleicht könnten wir ja schon mal mit dem Abreißen aufhören. Hm. Derzeit werden Bauwerke nach manchmal 30, 40 Jahren abgerissen. Der ganze Beton, der da drin verbaut ist, dann zu Schotter verarbeitet. Graue Energie nennt man das, was da drin steckt. Die Bundesstiftung Baukultur spricht mittlerweile, weil sich das schöner anhört, von goldener Energie. Das klingt natürlich viel reizvoller. Aber die geht dann verloren und an der gleichen Stelle fängt man dann wieder an mit dem Betongießen. Das ist ja eigentlich Quatsch.
Ja, natürlich hört sich's erstmal toll an, statt abreißen und neu errichten, eben bewahren. Das geht in einem gewissen Umfang. Aber wenn ein Gebäude schlecht gebaut ist, wenn es trostlos ist, dysfunktional und hässlich, dann muss ich es vielleicht nicht unbedingt bewahren. Also es ist sicherlich so, dass viele Gebäude, vor allem ältere Gebäude, bis hin zu Fachwerkbauten aus dem 14. Jahrhundert, unbedingt bewahrt werden müssen, renoviert werden müssen, energietechnisch aufgemöbelt werden müssen. Aber gleichzeitig müssen wir den schlechten Baubestand irgendwann auch wieder verschwinden lassen und ersetzen. Und natürlich, in anderen Kontinenten ist die Frage gar nicht renovieren, sondern ich muss Menschen behausen. Ne? Wir gehen ja davon aus, dass mindestens 2 Milliarden Menschen zusätzlich hinzukommen, also speziell auf dem afrikanischen Kontinent, aber vor allem leben im Augenblick von den 7,6 oder 7 Milliarden Menschen 1,5 Milliarden mindestens in informellen Siedlungen bis hin zu Slums, Favelas, Shantytowns und dergleichen. Wollen wir die nicht auch vernünftig behausen? Mit anderen Worten, um wieder so eine Zahl ins Spiel zu bringen, ich denke, 60% aller Gebäude, die die Menschen brauchen werden im 21. Jahrhundert, sind eben noch gar nicht gebaut. Also insofern sollten wir es uns nicht so leicht machen. Bestand erhalten, unbedingt sinnvoll. Graue Energie, silberne, goldene, wie auch immer Sie das nennen wollen. Aber wir kommen nicht dran vorbei, uns zu fragen, wie das Neubauen sozusagen stattfinden muss auf diesem Planeten.
Wie das passieren könnte, darüber sprechen wir gleich. Vorher vielleicht noch mal ein ganz kurzer Dreh. Sie haben die EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen inspiriert zu der Idee eines New European Bauhaus. Inzwischen eine Einrichtung gegründet, die Bauhaus der Erde heißt. Angestoßen werden soll damit, und darüber sprechen wir ja hier, ein Umdenken in der Baubranche. Warum ist das Bauhaus, das ja einen ganz legendären Ruf hat, unbestritten, aber nicht zentral sich um den Klimaschutz bemüht hat, so ein gutes Vorbild?
Naja, das erste ist legendär, wie Sie sagten, für die industrielle Moderne 1919, ja, als Kunstschule in Weimar gegründet. Es ging darum, eine Art Gesamtkunstwerk zu schaffen, also alle Gewerke, die beim Bauen wichtig sind, zusammenzubringen im Rahmen eines sozialen Fortschrittsprojektes, weil die Gewerke sollten ja zusammengebracht werden, um menschenwürdigen Wohnraum zu schaffen, nicht mehr für die Eliten allein, sondern für die Massen. Das war der Ansatz. Jetzt muss man sich die Frage stellen, Walter Gropius und seine Mitstreiter, die würden jetzt nicht nur wiedergeboren werden, sondern sie würden im reifen Alter jetzt mit der Situation der Welt heute konfrontiert werden. Klimawandel, Verlust an Biodiversität, fortschreitende gesellschaftliche Spaltung in Reich und Arm. Und jetzt würde Walter Gropius mit seinen Getreuen sich überlegen, was tun wir heute? Und er würde sicher sagen, ja, natürlich würden wir einen ganzheitlichen Ansatz wieder wählen, aber wir müssten uns der Aufgabe stellen, die Menschheit zu behausen, und zwar nicht 2 Milliarden, sondern 8, 9 oder 10 innerhalb der sogenannten planetaren Grenzen, ne, die eben auf das Klima zielen, auf die lebende Biomasse, auf die Böden und natürlich auf die verschiedenen sozialen Dimensionen, also die wir beachten müssen, weil wir können die Menschheit nicht immer weiter in Superreiche und Habenichtse aufspalten, nicht? Und das wäre gewissermaßen die Aufgabe des Bauhaus der Erde. Also wir schlüpfen in die Schuhe von Gropius und anderen. Und die Schuhe haben immer noch eine ganzheitliche Form, wenn Sie so wollen. Aber wir müssen uns ganz anders bewegen mit diesen Schuhen.
Sie haben aber schon ein schönes Bild gefunden für diesen Wandel, der ja an Komplexität, wie wir gerade auch von Ihnen nochmal gehört haben, kaum zu überbieten ist. Und da haben wir jetzt die weltweiten Geldströme und die wirtschaftliche Entwicklung und die Niedrigzinspolitik noch gar nicht thematisiert. Einsteins Sommerhaus nämlich ist Ihr Bild gewesen. Wie sieht das aus und warum könnte das die Lösung sein?
Ja, schön, dass Sie es ansprechen, weil das ist in der Tat einer meiner Favoriten. Nee, es hat sich halt so ergeben, da ich bin als junger Mann angetreten, um eben in der theoretischen Physik einen Beitrag zu leisten. Das ist mir in gewissem Umfang auch gelungen. Bin dann über das Studium der komplexen Systeme letztendlich zur Klima- und Umweltforschung gekommen und dann 1991 dem Ruf gefolgt, auf dem Potsdamer Telegrafenberg, ein wunderbarer Campus, aus dem späten 19. Jahrhundert eben ein Institut für Klimafolgenforschung zu errichten. Und dort steht unter anderem der Einsteinturm, ja, von Erich Mendelssohn gebaut in den 1920er Jahren. Aber nicht weit davon, in Kaput am Spiedelsee, ist eben Einsteins Sommerhaus. Und das hat einer der ganz Großen der weiteren Bauhausbewegung geschaffen, nämlich Konrad Wachsmann, und zwar aus Holz, auf ausdrücklichen Wunsch von Albert Einstein, der ja sich sehr stark für soziale Belange auch interessiert hat. Und um auf das Sommerhaus zurückzukommen, ist eine wunderbare Architektur, ein magischer Platz, gebaut im Wesentlichen aus kalifornischem Redwood. Und dort hat eben Wachsmann die alten Traditionen das bauen sie aus Holz, quasi in die Moderne übergeführt. Das Gebäude ist modern, schlicht, funktional und trotzdem wirklich schön. Und wie so vieles ist eben dann zerstört worden und verloren gegangen im faschistischen Deutschland. Wachsmann als Jude musste emigrieren und hat dann lustigerweise zusammen mit Gropius in Kalifornien eine Holzfertigbaufirma entwickelt, die allerdings dann pleite ging, weil die beiden waren zwar wunderbare Designer und Architekten, aber von Wirtschaften haben sie nichts verstanden.
Also es geht ums handwerkliche Bauen, ein handwerkliches Bauen, das so aussieht, dass man die Dinge auch wieder auseinandernehmen, zum Beispiel auch reparieren und wieder gebrauchen kann, anders als das beim Beton ja der Fall ist.
Nee, da sprechen Sie was ganz Wichtiges an. Ich meine, wir leben nach wie vor im Zeitalter des, die Amerikaner nennen das Extraktivismus. Also wir sind immer noch in einer Art Goldgräberökonomie seit 200 Jahren. Das Gold ist aber weniger das Edelmetall, das Gold ist Kohle, Öl, Gas, wie auch immer. Wir extrahieren fossile Brennstoffe, wir extrahieren natürlich andere Mineralien wie Eisenerz und dergleichen. Und das versuchen wir in der maximalen Geschwindigkeit und Menge auszubeuten, zu nutzen, um immer mehr zu produzieren. Wir sind auf einem exponentiellen Wachstumspfad weiterhin. Und unter anderem wird so gebaut, dass wir eben etwas errichten, ungeheure Menge Schutt und CO2-Emissionen dabei produzieren, dann vielleicht 30 Jahre in so einem Haus wohnen oder Gebäude. Dann ist es so dysfunktional geworden und so ineffizient, dass es abgerissen werden muss und dann wird der Schutt weggeschmissen. Und was wäre, wenn wir jetzt mit natürlichen Materialien wie Holz bauen würden? Und das Ganze so zusammenfügen, zum Beispiel verdübeln und mit Holznägeln zusammenfügen, dass wir quasi 100% dieser wertvollen Materialien einfach rezyklieren können und daraus ein neues Holzhaus bauen in einer anderen Form und dann wieder ein anderes und das über viele Jahrhunderte. Das alles wäre möglich, aber wir haben uns in eine lineare, verschwenderische Architektur hinein katapultieren lassen, drängen lassen aus kurzfristigen ökonomischen Überlegungen, wo wir eigentlich in der schlechtestmöglichen Weise mit Ressourcen umgehen. Also die industrielle Moderne hat sich in eine Sackgasse gebaut, das muss man wirklich so sagen. Und es wird Zeit, dass wir aus diesem schlechten Film nicht nur aufwachen, sondern dass wir auch das Lichtspieltheater verlassen und ein besseres betreten.
Der Klimaforscher Hans-Joachim Schellnhuber ist zu Gast in den Kulturfragen im Deutschlandfunk. Herr Schellnhuber, was Sie vorschlagen, der Holzbau hat ja einen weiteren Vorteil, könnte man sagen. Denn das Material, das verbaut wird, das hat CO2 in sich gespeichert. Im Gegenteil auch wieder zum Beton, der ja CO2 emittiert hat bei seiner Herstellung. Das heißt, Sie hoffen darauf, dass das Bauen nicht nur ökologischer werden kann, sondern sogar der Gesamtökologie etwas Positives hinzufügt oder man könnte auch sagen entzieht, was Negatives, nämlich das CO2.
Nee, ich bin sehr dankbar, Herr Bissler, dass Sie das jetzt ansprechen, weil das war so eine Art Damaskus-Erlebnis für mich, wie mir das so richtig klar wurde. Also ich habe mit dem Wissenschaftlichen Beirat der Bundesregierung vor etlichen Jahren eben ein Gutachten zur Urbanisierung vorgelegt, wo es vor allem um die Verteilung der Menschen im Raum ging, also polyzentrische Strukturen, die man eigentlich wieder ins Auge fassen muss. Und dann natürlich auch über die Frage des zirkulären Bauens, nicht? Wir haben es eben angesprochen, Kreislaufwirtschaft auch am Bau in diesem Fall. Aber je mehr ich mich dann mit den Zahlen befasst habe, umso deutlicher wurde, dass wenn ich Materialien wie Holz, also nachwachsende Rohstoffe einsetze, dass ich quasi als Nebeneffekt, aber als enormen Nebeneffekt das Klima reparieren kann, weil ich, wenn ein Baum wächst, der eben unser Baumaterial dann liefert, entzieht er über die Photosynthese CO2 aus der Atmosphäre. Wenn das Ganze nun im Kamin wieder verbrannt wird, geht es einfach wieder zurück, dann bin ich klimaneutral. Wenn ich das Ganze aber in langfristige Produkte überführe, Bauholz von Gebäuden, die vielleicht für Jahrhunderte stehen bleiben, sogar Möbel, die ich langfristig nutze, dann habe ich tatsächlich das CO2 dauerhaft weggeschlossen, weggespeichert. Ja? Und wenn ich das jetzt in großem Umfang tue, wenn ich also die 2 Milliarden Menschen, die zusätzlichen der nächsten 50 Jahren mit Holz- oder Bambusgebäuden behause, dann kann ich eine erhebliche Kohlenstoffsenke schaffen, also zur Klimareparatur beitragen. Und das gar nicht ohne irgendwelche Zwänge oder gar nicht mit verrückten Technologien, sondern als wunderbare Wertschöpfung, die quasi nebenbei dem Klima hilft. Ja? Und man sagt ja immer, there is no silver bullet. Ja? Es gibt sozusagen keine magischen Lösungen. Das ist eine.
Ja, eine schöne, eine verführerische Lösung. Sie haben ja schon gesagt, Sie gucken von außen als Physiker und Klimaforscher und kommen deswegen vielleicht auch zu anderen Ergebnissen als die, die drin sitzen. Und die tatsächlich fragen sich auch, ob das denn funktionieren kann mit dem Holz, wo das ganze Holz herkommen soll zum Beispiel. Oder auch, ob das Ökosystem Wald nicht darunter zu leiden hat, wenn man ständig Holz entnimmt. Also die Fachleute, jetzt erstmal die Forstleute, die haben da Zweifel.
Naja, dass die Forstleute, die man richtig ernst nehmen muss, haben sehr wenig Zweifel. Das ist auch eine zugespitzte, zum Teil polemische Debatte. Ich erlebe das jetzt. Da gibt es natürlich ein paar Leute, die sich da weit aus dem Fenster hängen und im Grunde genommen sagen, ja, der Wald muss am besten geschützt werden, vielleicht sogar sich selbst überlassen werden. Also ich will damit sagen, der Waldumbau, der muss ohnehin erfolgen, weil die Erderwärmung beträgt jetzt etwa 1,2 Grad. Wir steuern sicherlich auf etwa 2 Grad Erwärmung zu. Dann werden die Waldökosysteme, ob natürlich oder bewirtschaftet, auf diesem Planeten ohnehin nicht mehr so funktionieren, wie sie eben früher funktioniert haben. Das heißt, wir müssen gewissermaßen mithelfen durch aktives Management, dass dieser Waldumbau schnell vor sich geht. Und dann sollten wir es eben so tun, dass erstens diese Wälder in der Lage sind, eben die veränderten Umweltbedingungen zu überleben, im wahrsten Sinne des Wortes, aber gleichzeitig auch, dass sie uns die Rohstoffe anbieten, die wir wieder einsetzen, um klimaschädliche Stoffe zu substituieren, wie Stahlbeton. Das heißt, auch hier geht es um eine Mehrgewinnstrategie. Wenn ich das klug angehe, wenn ich das systemisch angehe, dann sehe ich hier enorme Möglichkeiten. Dem steht gegenüber natürlich eine konservative, ja vielleicht sogar reaktionäre Position. Aber Sie haben recht, ich muss die beiden Seiten der Medaille betrachten. Ich muss fragen, wie kann ich das Bauen nachhaltiger und humaner und schöner machen auf der einen Seite. Und ich muss natürlich die Bilanz aufmachen, woher kommt das Ganze. Unsere Analysen zeigen, dass wir sehr wohl die notwendige Biomasse generieren können. Aber das bedeutet natürlich, dass die Wiederaufforstung degradierter Flächen auf diesem Planeten eine oberste Priorität hat.
Mit der Schönheit der neuen Architektur sprechen Sie noch eine ganz wichtige weitere Ebene an. Denn wir Menschen sind nicht dafür berühmt, dass wir rationale Entscheidungen treffen, sondern doch eher etwas fühlen. Das heißt, es wird auch wichtig sein, bei einem solchen Transformationsprozess die Emotionen nicht außen vor zu lassen und uns die Holzarchitektur als eine schöne vorzustellen. Im Augenblick hat sie ja nicht so einen guten Ruf.
Ich weiß gar nicht. Also ich bin selbst in einem Holzhaus geboren worden. Das Haus stammt aus dem 16. Jahrhundert, zeigt noch keine Verfallserscheinungen, wird wahrscheinlich noch 500 Jahre stehen. Die ganze Welt steht immer noch voll von wunderbar schönen Holzgebäuden und ich kenne jetzt relativ viele Unternehmen, die im Holzbau unterwegs sind. Das sind alles wunderbare Häuser, in denen sich Menschen wohlfühlen. Ich bin absolut überzeugt davon, dass wir, und da sind wir jetzt ja beim Deutschlandfunk und bei der Kultur dann auch richtig, ich glaube, dass wir die Schönheit der gebauten Umwelt wieder zu einem Massenanliegen machen können. Ne? Eine Massenbewegung hin zur Schönheit, das ist uns ja verloren gegangen weitgehend. Ja? Wir haben alle akzeptiert, bis eben auf eine kleine Elite, das Wohnen eigentlich nichts mit Schönheit zu tun hat, dass wir hässlich, aber funktional behaust werden, dass wir am besten wohnen in der Nähe einer U-Bahn-Station oder einer Busstation oder eines Bahnhofs. Da kann es gerne auch laut sein und schmutzig und stinken. Und wir haben uns eigentlich davon abgewendet. Wir haben akzeptiert, dass das Wichtigste für die Zivilisation, nämlich gut untergebracht zu werden, eine Nebensache ist. Und mit dieser neuen Überlegung, Bauen in den planetaren Grenzen im 21. Jahrhundert, glaube ich, können wir wieder etwas starten wie eine Massenbewegung hin zur Schönheit. Kleine Anekdote in diesem Zusammenhang. Ich bin häufig in Italien unterwegs und habe vor kurzem da gelesen, Analyse eines Sprachforschers, eines Italienischen, der hat analysiert, welche Worte sind am häufigsten in der toskanischen Sprache, die ja die Grundlage des Hochitalienisch war. Und die zwei wichtigsten Worte sind bello und brutto, also schön und hässlich. Das heißt, es ist sehr wohl möglich, eine fortgeschrittene Zivilisation um den Begriff der Schönheit herum zu entwickeln.
Aber wird eine solche Überzeugungsarbeit zu leisten sein in der Zeit, die zur Verfügung steht? Oder müssen da doch gesetzliche Regelungen scharfe Schwerter sein, um weiteres Unheil zu vermeiden?
Generell sind wir in der paradoxen Situation, dass wir keine Zeit mehr haben, aber sie geduldig aufbringen müssen. Das ist beim Klima so, das ist bei der Biodiversität so, das ist bei der Digitalisierung übrigens auch so. Aber ich verstehe schon, was Sie ansprechen. Ich glaube, mit dieser neuen Bauhausbewegung, wo Ursula von der Leyen, das muss man einfach klar sagen, den Mut gehabt hat, sich zu positionieren, das anzustoßen, das auf die europäische Ebene zu heben, und natürlich muss das später eine globale Bewegung werden, da, glaube ich, haben wir schon enorme Fahrt aufgenommen. Und mit der Hilfe der EU-Kommission, glaube ich, können wir das sehr schnell tatsächlich Ergebnisse erzielen. Aber Sie haben recht, das wird nicht gelingen ohne die entsprechenden politischen Rahmenbedingungen, ohne die entsprechenden ökonomischen Anreize, ohne die Investitionen in Forschung, Entwicklung, neue Kunstschulen, neue Bauhausakademien. Wir müssen eigentlich das gesamte Instrumentarium, das den Bausektor bewegt, auf den Prüfstand stellen. Und das gilt insbesondere für die Landesbauverordnungen, wo Holz quasi immer noch wie der größte Feind betrachtet wird, was Brandschutz angeht. Da habe ich das Gefühl, man hat irgendwann nach dem großen Brand von London 1666 die Verordnungen aufgeschrieben und hat sie bisher nicht revidiert. Aber das war natürlich eine ironische und ein bisschen gemeine Bemerkung von mir, was ich mir als Physiker erlauben darf.
Ja, als Physiker, damit setzen Sie nochmal einen wichtigen Punkt. In dem, was Sie sagen, ist ja, und das ist auch ganz sympathisch, eine ganze Menge Utopie enthalten. Was macht denn den theoretischen Physiker so sicher, dass es tatsächlich Wirklichkeit werden kann?
Naja, es ist eine Utopie, aber eine konkrete Utopie. Wobei, wenn immer wir im Englischen diskutieren, wir stocken, wenn wir das Wort concrete verwenden. Das hat ja die Bedeutung Beton auch. Ja? Und wir haben schon überlegt, ob wir concrete im Englischen durch timberly ersetzen. Aber das ist jetzt ein Kalauer in diesem Zusammenhang. Nein, es ist eine Utopie, die tatsächlich in Realität übergeführt werden muss. Sehen Sie die Überlegung, dass wir einfach, was ohnehin notwendig ist, eine gesunde Forstwirtschaft auf diesem Planeten betreiben, eben viele degradierte Flächen wiederherstellen ökologisch und dann die besten Materialien, die die Evolution uns anbieten kann, nämlich Holz und Bambus, einsetzen, um unsere gebaute Umwelt quasi zu demineralisieren und reorganisieren im Sinn von organischer Materie, also geernteter Biomasse. Das ist etwas, dem kein technisches Problem im Wege steht. Schauen Sie, Sie können mit Brettsperrholz, Cross-Laminated Timber heute Hochhäuser bauen aus Holz. Sie können Holzelemente so vorbehandeln, dass sie brandsicherer sind als Stahlbeton. Sie können sie erdbebensicher machen, diese Gebäude und so weiter. Es gibt eigentlich nichts mehr, was uns hindern würde, die gebaute Umwelt auf organische Basis umzustellen. Und das ist also fast schon keine Utopie mehr, es ist eher der Plan einer großen Transformation.
Der Klimaforscher und Gründer des Bauhauses der Erde, Hans-Joachim Schellnhuber in den Kulturfragen im Deutschlandfunk. Vielen Dank für das Gespräch, Herr Schellnhuber.
Ja, vielen Dank, dass Sie mich gefragt haben und geduldig zugehört.
Am Mikrofon der Kulturfragen war Jörg Biesler. Nach uns folgt hier im Deutschlandfunk Kultur heute. Einen guten Abend.